Antenne Traumstadt, der Filmpodcast. Hallo Hörer, hallo Hörerin, hallo Marco Fritz.
Hallo Björn Candidus, ich grüße dich. Was für ein beschissen heißer Tag heute ist.
Ja, mir macht es ja nicht so viel aus, aber hast du auf die Gradzahl geguckt, um es einsortieren zu können?
Ja, ich glaube, heute war 28, morgen soll es, glaube ich, 32 bis 33 Grad werden. Ja, da bin ich ja gar kein Freund von. Warte mal, ich gucke jetzt gerade mal. Top aktuell, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir 27 Grad. Und ich sitze hier in meinem Büro schräger Heimkino mit Molton-Vorhängen und Rollos runter, damit wir hier eine vernünftige Aufnahme hinbekommen. Ja,
ja, wunderbar.
Das muss man erstmal, also das mache ich für euch da draußen.
Absolut, wir bluten hier, wir schwitzen hier, wir machen alles, um euch zu gefallen. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal sagen, wo wir hier heute sind. Wir sind nämlich bei der Traumstadt-Gazette 98. Bald sind wir bei der 100.
Ja, wir haben ja schon überlegt, irgendwie, was wir machen bei der 100. Und da könnt ihr gerne noch irgendwelche Vorschläge einreichen. Noch ist es nicht zu spät. Wir haben den einen oder anderen tatsächlich schon bekommen. Auch durchaus interessante Vorschläge. Mal schauen, wo es hingeht in der 100. Gazette. Das ist schon spannend, auch für uns, glaube ich.
Genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, 100 Gazetten. Das sind, wow, wie viele Filme. Wir hatten ja früher, glaube ich, immer so im Schnitt 4 Filme.
Genau,
hätten wir irgendwann 4, waren wir bei 6, ne? Mhm. Aber die Zeit, ist also die Länge der Folgen ist trotzdem in etwa immer gleich geblieben. Immer so bei 50 bis 65
Stunde?
Minuten.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Selten, dass wir über eine Stunde sind, das stimmt. Aber gut, das ist ja auch dafür gedacht, dass man hier einfach häppchenweise immer so ein bisschen ein paar Filmtipps um die Ohren bekommt. Und das Konzept, das hat sich ja bewährt. Ich kenne da einige Leute, die das gerne hören. Andere mögen das gar nicht, weil man irgendwie immer Gefahr läuft, natürlich auch zu spoilern, was ich ja irgendwie möglichst immer vermeide. Aber da kann ich dann schon mir vorstellen, dass die Leute dann schon mal skippen oder so. Ne? Aber das kann man dann ja auch nachhören, wenn man dann irgendwie...
Ja, ich mache mir... Also ich finde es schwierig irgendwie... Hier auch hier in der Gazette, ich versuche es zu vermeiden. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich zumindest bei einem Film heute es nicht vermeiden kann zu spoilern, weil es einfach zu großartige Szenen sind, aber im Grunde genommen den Film nicht wirklich verraten oder das Ende nicht verraten. Da muss ich einfach was raushauen. Aber ja, jetzt habe ich einen Faden verloren, aber ist egal. Man muss ab und zu auch mal spoilern und hier und da. Und ich finde es einfach gut. Wir haben eine sehr, sehr treue Hörerschaft. Und das macht einfach Spaß, muss man sagen. Guck mal hier, ich werde schon fast melancholisch. Dabei sind wir noch gar nicht bei der Gazette 100. Von daher, lass uns doch. Hast du News? Hast du News, ist die Frage.
Ich habe gar keine News.
Du bist immer noch voll im Motu-Fieber, oder? Mittlerweile, wenn die Folge hier rausgekommen ist, also wenn ihr das jetzt hört, müsste der Film eigentlich schon laufen.
Ja, ich kaufe mir auch keine Filme mehr, ich kaufe mir nur noch Motu-Figuren. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also es stimmt beides so ein bisschen. Ich kaufe weniger Filme, weil weniger angekündigt wird. Ich finde, das setzt sich weiter fort. Ich bin im Moment aktuell fleißig meine Sammlung am Entmisten weiter. Also diese ganzen DVDs da am Rauszubbeln, wo ich schon Updates gemacht habe. Und das ist ja auch so eine Kette ohne Ende, weil man kauft ja trotzdem immer noch, macht ja immer mal wieder Updates, vor allem wenn dieser Film A gut ist oder wenn halt auch diese DVD meinetwegen schon die 20 Jahre erreicht hat und man denkt, ja komm, mal den Film noch mal in schöner, warum nicht? Und was will ich da mit der alten DVD? Ich habe wirklich hier in den letzten Abenden richtige Lücken entstehen lassen. Das bedeutet natürlich auch wieder, dass Platz da ist. Allerdings habe ich den Platz letzte Woche eigentlich schon wieder gekillt, denn ich habe mir sehr, sehr viele Filme aus der Asia-Line gekauft, der Asia-Line. Ja. Einen davon habe ich auch mitgebracht heute. Deshalb habe ich mir aktuell so eine kleine Aufgabe hier ins Haus geholt, mich einfach mal im Hongkong-Kino oder auch teilweise im Thailand-Bereich auch aufzuhalten.
Sag doch einfach asiatisches Kino.
Ja, asiatisches Kino, genau. Nur mir fällt jetzt schon mal auf, Japaner sind, glaube ich, nicht dabei.
Das ist egal. Taiwan, China, alles, ja, hier, alles Asien.
Von den Japanern habe ich ohnehin...
Ja, im Zweifel auch. Also.
Ja, und das japanische Kino kenne ich halt auch besser, weil das halt einfach viel früher mal irgendwie zu einem Trend wurde, wo ich das dann kennengelernt habe, durch Ring und sowas alles. Ne?
Ich habe übrigens heute einen Japaner mit, nur so mal als Randnotiz.
Ah ja, gut, okay, gut. Ja.
Wenn wir schon mal bei News sind, Pre-Order für Kill Bill The Whole Bloody Affair ist live, zumindest in den USA, ja. Als UHD.
Und, ja, das wird ja hier auch kommen, also da braucht man sich ja keine Gedanken
davon
machen.
Davon gehe ich schwer aus.
Das wird auf jeden Fall auch ein Highlight, das stimmt. Ja, ansonsten ist es wie immer, man hat viel vorbestellt, was irgendwie immer noch nicht angekommen ist, was irgendwie verschoben wurde und so, aber das ist ja mittlerweile auch egal.
Weiß gar nicht, was bei mir noch in der Pipeline ist, müsste ich nachschauen, habe ich aber keinen Bock drauf. Aber ich habe so ein paar Sachen auch tatsächlich, wahrscheinlich auch die jetzt schon zum Zeitpunkt des Release der Aufnahme rausgekommen sind. Wizard of Oz, nicht Wizard of Oz, was rede ich denn da? Der dunkle Kristall, die UHD, habe ich vorbestellt.
Ah ja.
Ja. Da freue ich mich drauf. Soll sogar ein komplett neues Master sein, weil die erste UHD war nicht so prall, habe ich mal gelesen. Habe ich aber nie gesehen.
Es gab schon mal eine UHD?
Es gab schon mal eine UHD im Ausland, ja.
Okay.
Naja. Nee, ansonsten ist es relativ Sommerloch, könnte man sagen. Timmy tot, von daher Sommerloch.
Ja, Sommerloch vor dem Sommer ist auch irgendwie eine coole Sache, ne?
Naja, jetzt ist er ja da, von daher. Mhm. Du, magst du anfangen mit deinem ersten Film?
Ja, ich bin froh, dass ich hatte ja eigentlich einen Plan gehabt, den habe ich dann aber wieder über Bord geworfen, weil ich dachte, es ist irgendwie doch ein bisschen komisch, mit drei schlechten Filmen um die Ecke zu kommen. Es wäre eigentlich nur. Das ist dein Job. Genau. Also der eine ist jetzt nicht so schlecht, aber er hat auch schon viele Probleme. Und die beiden anderen, ja, die waren echt, also der letzte war sehr, sehr schwierig und der erste war jetzt auch nicht so interessant, den habe ich mittlerweile gepostet, Das Auge der Spinne. Alle drei wären von Roberto Bianchi Montero gewesen, einem italienischen Regisseur, der viel gedreht hat, der wirklich auch zu vielen unterschiedlichen Strömungen Filme gemacht hat. Ich kenne jetzt drei und ich glaube, ich möchte gar nicht so viel mehr von ihm sehen. Also ich möchte mir keine Komödie von ihm angucken und auch keinen Sandalenfilm. Vermutlich ist das alles in etwa so wie dieser hier. Dann wäre es noch okay, weil das ist der beste von den dreien. Aber Dschungelinferno zum Beispiel, das wäre der neueste von ihm, von 79. Den habe ich als erstes geguckt. Der ist komischerweise jetzt fast zeitgleich zu Schön, Nackt und Liebestoll erschienen, den ich mitbringe. Und das war wirklich, egal, um den soll es nicht gehen, der Text, der kommt noch. Hier soll es halt um Schön, Nackt und Liebestoll gehen. Der ist ja jetzt gerade von Filmart auf Blu-ray erschienen, einst von Camera Obscura gekommen auf DVD, jetzt hier das Update. Originaltitel Rivelazioni di un maniaco sussuale al capo della squadra mobile aus Italien. 1972. Ja. In Rom kommt es zu einer Reihe von Frauenmorden, bei denen der Täter Fotos der Frauen hinterlässt, die sie beim Fremdgehen zeigen. Inspektor Capuana wird auf den Fall angesetzt, doch der tappt lange Zeit im Dunkeln. Als es zu einem weiteren Mord kommt, meldet sich ein Mann, der vorgibt, der Mörder zu sein, doch der echte Täter ist weiter unterwegs, um Capuana auf Trab zu halten. Ja, wie gesagt, Montero ist hier nach Das Auge der Spinne, den hat er ein Jahr vorher gedreht, das war so ein Gangsterfilm, in dem Klaus Kinski das einzige Highlight war, ist er dann quasi ein Jahr später mit diesem Film hier auf die Giallo-Welle aufgesprungen. 72, ja, war man da so, ich sag mal so, auf der Höhe der Welle. Die ging dann ja so langsam stetig runter. Dann kam nochmal mit Profondo Rosso 75 so das Highlight, was das Ganze so im Grunde schon fast abgeschlossen hat. Also in Qualität, ne? Ich glaube, danach kam noch Fulci. Aber gut, hier sind wir so in so einem Bereich, ja, jeder dieser Regisseure dreht mal einen Giallo, hatte ich ja eben gesagt. Montero ist da einer von vielen Regisseuren, die halt einfach zu allem irgendwie mal irgendwas gedreht haben. Und so ist das hier auch. Was hier direkt ins Auge fällt, und da schließen wir fast an die Forke des Todes an, wir haben nämlich hier unseren Farley Granger mal wieder. Hier ist er ja quasi mittelalt. Wir kennen ihn ja beide aus Cocktail für eine Leiche von Alfred Hitchcock.
Ja.
Dann hatten wir ihn bei Forke des Todes als den Sheriff dort. Das war 80, 81, 82 so in dem Dreh.
Ja.
Jetzt sind wir hier nochmal 10 Jahre davor. Er ist hier auch, also er ist hier dieser Inspektor Capuana und er ist so sehr, sehr sonderbar. Er hat nur dieses eine Gesicht permanent. Da hat er so einen Schnäuzer und man hat so das Gefühl, egal welche Emotionen hier für ihn ins Spiel kommen, er sieht immer gleich aus. Er wirkt verloren, weil er halt auch erstmal so lange Zeit im Dunkeln tappt. Und alles an Reaktionen ist irgendwie immer gleich. So. Und Das ist schon mal ein bisschen komisch. Und wir haben halt hier auch nicht diese Giallo-typische Privatperson, die irgendwo in einen Fall verwickelt ist und den versucht zu lösen, sondern wir haben ja im Grunde direkt die Polizeiarbeit von Capuana. Die ist auch nicht besonders interessant gestaltet. Also es werden im Grunde viele Leute werden verhört und ja, es gibt immer wieder sonderbare Figuren, wo man sich denkt, ja, er könnte es sein, zum Beispiel Luciano Rossi als Leichenpräparator. Aber Luciano Rossi ist halt immer einer, der einen an der Murmel hat, und er ist es aber als Täter in der selten selber. Er ist halt einfach immer irgendwie eine krude Figur. Dann haben wir unsere schöne Nives Navarro. Die hatten wir ja auch letztens noch in Nackt unter Kannibalen. Die wird aber auch einfach nur als weiteres Opfer eingeführt. Also es ist halt so, die Frauen, die hier alle getötet werden, sind halt alles im Grunde Ehefrauen, die ihre Männer betrügen. Das heißt, wir haben einen Mörder, der irgendwie eine moralische Agenda verfolgt. Das ist eigentlich gar nicht uninteressant. Und dann haben wir auch so einen typischen Giallo-Killer, der sich mit schwarzem Regenmantel, Hut und Handschuhen, verhülltem Gesicht zeigt. Also das typische Ding. Er rammt erstmal Frauen das Messer in den Hals und anschließend in die Brust, also ins Herz. Das sieht man auch immer alles so relativ explizit. Dann sind die Frauen natürlich auch immer stets nackt. Und es ist halt alles so.
Und liebestoll.
Und liebestoll, ja, wie der Titel schon sagt. Der Titel ist wirklich Programm. Der Film sieht sehr schmierig aus, ist insgesamt nicht schlecht fotografiert oder so, aber es mangelt ihm halt irgendwie an Spannung. Und diese Morde werden immer so reingehäckselt, und dann gibt es wieder Capuana, dann gibt es viel Gerede. Er kommt nicht so recht aus den Pötten und will sich halt einfach irgendwie, also das ist so runtergedreht. Schön runtergedreht, das Score ist auch ganz nett, ja, von Giorgio Gaslini, aber es ist einfach keine Spannung und naja, aber man muss sagen, das Ende ist toll, das Finale ist wirklich garstig, also alleine für das Finale lohnt es sich, diesem Giallo zumindest so ein bisschen zu folgen, und es ist halt einfach nur so ein Mittelding, es ist nichts Besonderes, aber für das Ende finde ich, gibt es auf jeden Fall noch mal einen halben Stern extra. Deshalb ist das jetzt hier von Montero der beste Film von den dreien, den ich geguckt habe. Aber es ist wirklich nichts, was man sich jetzt mit großem Vergnügen angucken müsste. Ich weiß nicht, hast du ihn bestellt?
Ich habe hier liegen eingeschweißt.
Ja, okay. Ja, musst du selber entscheiden. Es ist ja jetzt, wie gesagt, ist jetzt kein Totalausfall. Ne? Musst du selber verkaufen. Ne? Genau.
Ja, ich schaue da mal rein. Wenn du den da irgendwie anderthalb Schlipper von fünf gibst, dann...
Zweieinhalb von fünf.
Zweieinhalb Schlipper von fünf, dann gucke ich ihn auf jeden Fall. Das ist doch gut.
Gut. Okay, so. Weiter bei dir.
Auf nach Asien, auf nach Japan ins Jahr 1975, auf zu Baguhatsu Busuzuku. Detonation Violent Riders von Tero Ishii ist... Genau die Art von Film, die man sofort mit dem wilden japanischen Balkan-Jugendkino der 70er verbindet. Ziemlich laut, ziemlich dreckig, ziemlich rebellisch und voller roher Energie. Den hatte ich schon mal hier mitgebracht in der Gazette. Der hat zuvor eher so bizarre Geschichten gemacht aus dem Horror-Exploitation-Bereich, wie zum Beispiel Horrors of Malformed Man, den hatte ich mal mit, oder auch, der ist auch verantwortlich für die Joys of Torture-Reihe. Auch eine sehr, sehr schöne Reihe. Ja, damit ist er bekannt geworden. Der schlägt hier zwar so ein Stück weit etwas zugänglichere Töne an, bleibt aber stilistisch genauso, ja, ungebändigt, würde ich es mal sagen. Sprich, wir haben ja Sex, Gewalt und gute Laune. Ja, aber egal, worum geht's? Im Mittelpunkt der Geschichte steht der hitzköpfige Mishanaka Iwaki, gespielt von Koichi Iwaki, der sich in die junge Michiko, gespielt von Tomoko Ai, verliebt. Ein scheinbar unschuldiges Mädchen, das jedoch Teil einer rivalisierenden Motorradgang ist, die von Shugami angeführt wird, gespielt von dem legendären Sonny Chiba. Und was dann zunächst wie so eine klassische Jugendromanze beginnt, entwickelt sich dann zu so einem Mix aus Biker-Film, melodramatischer Liebesgeschichte und Action-Kino. Iwaki selbst ist dabei so das typische 70er-Jahre-Abziehbild einer Außenseiterfigur. Der ist eben so impulsiv, rebellisch, ständig kurz davor, irgendwie alles gegen die Wand zu fahren. Aber im Grunde genommen irgendwie so im Kern ein ehrlicher Typ, ein guter Typ. Und der bringt auch hier, also der Schauspieler, der Koichi Iwaki, bringt genau die richtige Präsenz mit, die man für diese Rolle braucht. Das hat mir ganz gut gefallen, weil der wirkt irgendwie nie so arg geschniegelt, cool, wie man so den einen oder anderen Actionheld auch aus den späteren Zeiten kennt, sondern das ist jemand, der irgendwie ölverschmierte Hände hat, der eine Lederjacke trägt, der ständig von Zigarettenrauch umgeben ist und irgendwie so gefühlt immer kurz vor der nächsten Prügelei steht. Das fand ich irgendwie so vom grundlegend erstmal sympathisch. Michiko, die funktioniert hier auch in dem Film ganz gut, weil sie eben nicht nur die Freundin des Helden irgendwie so ist, sondern durch ihre Verbindung zu anderen Gang sorgt das hier für eine ganz nette Spannung, weil die bandeln so miteinander an, aber wir haben natürlich so diesen Konflikt. Er irgendwie gehört offensichtlich einer anderen Gang an, sie der einen Gang. Also sprich, wir haben hier so diese Spannung zwischen Loyalität und diesen Kreislauf durchzubrechen, zu versuchen. Das fand ich ganz cool. Im Grunde genommen erzählt der Film hier nichts anderes als ein Remake von, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist im Grunde genommen die japanische Variante von Rebel Without a Cause, denn sie wissen nicht, was sie tun, mit James Dean von 1955. Wir haben 55 oder 50, eins von beiden, irgendwie so in den Dreh rum ist der rausgekommen. Wir haben tatsächlich auch 1:1 Szenen, die hier übernommen worden sind. Nur nicht mit Auto, sondern mit Motorrädern. Und da ich aber ein großer Fan bin von denn sie wissen nicht, was sie tun, habe ich das auch direkt erkannt und habe mich da so ein bisschen heimisch gefühlt. Aber es ist alles ein bisschen dreckiger hier. Das liegt auch ganz bestimmt an dem geringen Budget, was dieser Film gehabt haben muss. Das hat schon einen sehr schmutzigen, ja, ich will nicht sagen dokumentarischen Look, aber das ist dirty. Wir haben hier die Lederjacken, die Stirnbänder, lange Mäntel, diese umgebauten Motorräder. Das ist eine schöne kleine Zeitkapsel in die 70er. Ich hab gelesen, dass es hier auch so um diese Buzuzuku-Kultur geht. Das heißt wohl auf Japanisch übersetzt brutal rennender Stamm. Und das ist diese japanische Subkultur von Rockern. Also hier die Hells Angels des Westens quasi, die es in den 70er Jahren in Japan gegeben hat. Ja, inszenatorisch ist alles gut gemacht. Das ist oft hektisch, das ist schon manchmal chaotisch. Man verliert manchmal auch den Überblick, passt aber irgendwie so zu diesem anarchischen Grundgefühl, untermalt mit schönem 70er-Jahre-Japan-Rock. Also wir haben hier viel Gitarrenmusik, die perfekt irgendwie zu diesen ganzen öligen Garagen, Bumsen im Gras und nächtlichen Straßenrennen irgendwie passt. Der Film hat einige Schwächen, der ist inhaltlich oft repetitiv, also der wiederholt sich sehr oft, manche Konflikte irgendwie denkt man so, habe ich ja eben schon gesehen und irgendwie gar nicht zurückgespult. Das ist alles dramaturgisch auch ziemlich simpel und eher flach, insbesondere in der zweiten Hälfte merkt man so, dass der Regisseur Ishii deutlich mehr Interesse irgendwie an der Bewegung von Motorrädern hat, als eigentlich an irgendeiner ausgearbeiteten Geschichte. Das hat mich so in der zweiten Hälfte streckenweise, ja, hat er Längen? Ich will nicht sagen, dass mich das gelangweilt hat, aber er hat seine Längen. Trotzdem funktioniert Detonation Violent Riders erstaunlich gut als so eine Momentaufnahme von so einer japanischen Subkultur, die von Geschwindigkeit, Orientierlosigkeit, also sprich diese Klassiker der Jugend, die ja universell sind und Freiheitsdrang irgendwie geprägt ist. Das ist ein schöner, kleiner, energiegeladener Bikerfilm, kein Meisterwerk, aber ein Film, der mit einer gewissen Atmosphäre und Stil durchaus Spaß macht. Ja.
Ja, das klingt super.
Ja, so, das war's. Also, jetzt nicht. Für den Film war's das erstmal.
Genau. Ja, bleiben wir in Asien, schauen wir uns mal näher den Film Vier Schlitzaugen rechnen ab an.
Triggerwarnung.
Triggerwarnung. Ja, ich habe schon gedacht, darf man es auch sagen?
Er hat Schlitzaugen.
Ja, ich zitiere es ja nur, aber ich habe tatsächlich mich gefragt, darf man es ausschreiben oder gibt es dann wieder irgendwelche Funktionen, die das Wort erkennen? Sollte ich das I zum Beispiel als Kreuzchen direkt schreiben, bevor Facebook wieder du sagt, wie neulich erst?
Naja, schlimmer ist ja irgendwie, wir laden die Folgen ja auf YouTube hoch und auch die ganzen Podcatcher, die werden, ich weiß nicht, ob die sowas zensieren, aber wir können es mal ausprobieren. Also wenn ihr das jetzt
wenn
erst...
Wenn wir nicht mehr da sind.
Wenn ihr das jetzt erst in 6 Monaten hört, bist das nicht geklappt.
Genau, wollen wir es ausprobieren.
Ja, bitte.
Genau, also nochmal, 4 Schlitzaugen rechnen ab von Shung Kuo Yen. Originaltitel ist Si Dai Bo Quan. Hongkong 1979. Jetzt aufpassen, ist eine relativ große Inhaltsangabe. Ich konnte es nicht kürzer fassen. Es war schon, wenn ich einen Film gucke und die Inhaltsangabe schon binnen der ersten 5 Minuten innerlich schreibe, dann ist das schon irgendwie was Besonderes, weil ich habe immer Probleme mit Inhaltsangaben. Mich nervt das, sowas zusammenzufassen, weil man ja auch immer bis zu einem gewissen Punkt gehen darf, nur ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja. Aber hier... Weiß ich nicht, wie ich es anders hätte schreiben sollen. Egal, ich fang mal an. Wenn der Meister ruft, muss man kommen, sonst droht eine Bestrafung, wie es das Gesetz sagt. Shen Lei folgt dem Gesetz und schneidet seinem Onkel das Bein und einen Arm ab, um sie seinem Meister zu bringen. Der ist trotz des Gesetzes erschreckt über die Tat, was er gesundheitlich schnell zu spüren bekommt. Shen Li, der hofft, der neue Meister des Hung-Clans zu werden, wird verstoßen, bevor ihn der machtgierige Ma Xinhui das Bein so bricht, dass er auf Lebzeiten verkrüppelt ist. Als er ihm dann auch noch seine Frau und sein Kind wegnimmt, ist Shen Li ein gebrochener Mann. 16 Jahre später herrscht Ma Xinhui immer noch und verbreitet Angst und Schrecken unter der Bevölkerung. Immer wieder lässt er Menschen foltern und macht sie zu Krüppeln. Doch als sich 3 Opfer zusammentun und auf Shen Li aufmerksam werden, bildet er sie in Kung-Fu für Menschen mit Behinderung aus und tritt mit ihnen einen Rachefeldzug gegen Ma Xinhui an. Ja, und genauso sagen sie es auch. Also sie sagen es nicht mit Kung-Fu für Menschen mit Behinderung, sondern es gibt das wirklich, also in dem Film, in der Dimension dieses Films gibt es das wirklich, dass man halt Kung-Fu anbietet für Leute mit gebrochenen Händen oder die irgendwie anders verkrüppelt sind, so dass sie quasi sich auch irgendwie wehren können und das halt auch gut tun können. Und das sieht man jetzt dann später im Film, aber der Reihe nach. Shung Kuon Yen wandelt hier auf den Faden von 4 gnadenlose Rächer, und da kommst du ins Spiel. Denn der soll in einer der Shaw Brothers Boxen sein, von Arrow, ist wohl irgendwie auch ein Film, der inhaltlich fast genauso ist wie dieser, wo sich auch Leute mit Behinderungen oder Verkrüppelungen rächen und zusammentun. Deshalb ist das hier wohl auch eine Antwort. Also ich würde mal vermuten, so eine Art Rip-Off vielleicht.
Von wann ist dein Film?
Meiner ist von 79 und deiner von 78.
78. Crippled Avengers heißt da im Englischen.
Krass. Ja, okay, krass.
Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ich habe die hier stehen. Ich bin durch die Showboxen noch nicht durch.
Ah ja, okay. Ich dachte mal, sonst hättest du vielleicht was dazu sagen können, weil ich hatte mich belesen über diesen Film und hatte das relativ früh am Anfang gesehen. Und da ich diesen Originalfilm ja nicht kenne, kann ich natürlich jetzt hier nur diesen Film bewerten. Und wenn der jetzt so quasi die lächerliche Version von dem anderen ist, dann tut's mir leid. Dieser hier ist nicht lächerlich. Der hat allerdings auch ein bisschen Humor, aber er hat auch halt harte Action. Und er hat halt auch, und das finde ich halt sehr schön, diese Idee an sich ist einfach toll. Einer humpelt, der andere ist taubstumm, der dritte ist blind und der andere, der kann halt sein Bein halt nur schwer bewegen. Und sie wissen halt, sie können im Grunde gegen das Monster kämpfen, gegen Ma Xinhui, aber nur dann, wenn sie sich zusammentun. Also 4 bilden quasi eine Waffe, sag ich mal. Und jeder kämpft halt auf diese Art, wie er kämpfen kann. Und das wird sehr schön hier dargestellt. Also die gehen ja quasi dann in Kung-Fu-Lehre bei Shen Li. Das ist dann auch immer alles so draußen dargestellt, wie sie an irgendwelchen Gerätschaften ziehen und das dann erstmal nicht können. Und dann vergehen Monate und sie werden immer stärker. Und dann ziehen sie halt manchmal auch so Grimassen, so überzogene Behindertengrimassen, so als würde man so auf bösartige Weise den Behinderten nachmachen. So laufen die da manchmal so durchs Bild. Ne? Und das ist dann manchmal so ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber man muss es sich nur 2-3 Mal angucken und dann macht das alles irgendwie Sinn. Es ist so... es ist so losgelöst, aber es ist nie irgendwie lächerlich. Es ist immer irgendwie sowieso auch gut gemacht und es ist auch immer wunderbar fotografiert und dann ist es halt auch wirklich garstig. Also wenn Ma Xinhui seine Leute da durchs Dorf treiben lässt, den einen, dem rammt sie halt seine angezündeten Räucherstäbchen in die Augen, damit er blind wird, weil er vorgibt, ein Blinder zu sein, der die Zukunft lesen kann. Also sie suchen sich dann so Gründe raus, um die Leute irgendwie zu foltern. Oder der taubstumm wurde, der musste irgendwie so eine riesige Schale Pfeffer essen, die er selber geerntet hat. Und dann hat der eine Typ dem rechts und links ein paar Mal auf die Ohren geschlagen, sodass das Trommelfell geplatzt ist. Das ist echt alles hart. Dann haben wir eine üble Vergewaltigung mal eben so zwischendurch, ja, wo Ma Xinhui irgendwie so eine Frau ans Bett binden lässt. Also auch das ist ja immer im asiatischen Kino auch wieder faszinierend. Du hast oft irgendwie einmal reißt einer einen Witz und ist auch noch witzig irgendwie und im nächsten Moment kriegt einer einen Arm abgeschlagen und dann wird eine Frau vergewaltigt. So, und es scheint alles so vollkommen normal, also es weicht irgendwie alles nicht, aber es ist wie so ein Universum, wie so eine Fantasiewelt, in der das alles passiert, weil manchmal können ja auch Leute unglaublich hoch fliegen, wenn zum Beispiel die 14 Elbow-Techniken erklärt werden, ja, das Kung Fu, und dann so eine Dame durch den Raum fliegt quasi. Ich meine, ich weiß ja, dass Menschen hochspringen können und auch weit fliegen können, aber das kann eigentlich dann keiner. Aber es ist egal. Man nimmt es irgendwie so als echt wahr.
Das ist,
und
super. Es ist toll. Das ist auch was Märchenhaftes, aber auch genau, teilweise.
Genau, ja, total. So Fantasialand.
Dieses Wirework, das ist ja weit verbreitet im asiatischen Kino, wenn die Leute dann irgendwie verboten in die Ecke von der Decke springen. Aber es ist irgendwie, man nimmt das so hin, finde ich immer. Das ist schön.
Genau. Und dann sieht man es ja auch bei solchen Szenen, ist es dann ja auch durch, wird es dann durch die Schnitte auch gut kaschiert. Ne? Aber du hast hier halt hier auch viele Kung-Fu-Kämpfe, in denen eben keine Schnitte sind, in denen du einfach siehst, so hier die Leute, die üben das da gerade wirklich aus. Und das ist halt auch immer faszinierend, weil das dann ja auch immer, es sieht ja immer auch wirklich brutal aus. Und es wird halt immer gut ausgeführt. Und wenn du dann schon mal billigere Versionen von diesen Filmen siehst, dann ist es halt dann oft so, dass es dann so ätzend geschnitten ist, dass du einfach weißt, das sind Dilettanten am Werk. Oder die nehmen auch teilweise ja woanders her das Material und schneiden es da rein. Und dann halt auch billig so, ne? Aber dieser Film, der sieht einfach gut aus, der hat halt einfach diese schöne Rachegeschichte und der ist halt auch gut besetzt. Also jeder, der hier auftaucht, ist einfach ein super Schauspieler. Ich kenne sie ja alle nicht. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt sehr viele Filme hier habe, werde ich den einen oder anderen auch wieder erkennen. Dann auch zum Beispiel unseren Bruce Lee mit L.I. Das ist, den echten Namen weiß ich jetzt nicht, aber er ist immer als Bruce Lee mit L.I. unterwegs und er sieht auch echt verdammt gut so aus wie.
Es gab doch vor kurzem in Amerika eine ganz wunderbare Box. The Clones of Bruce Lee. Also ein Boxset, wo nur so nur Filme drin waren, wo jemand mitmacht, der Bruce Lee heißt mit I, also L-I.
Sehr schön. Ja. Nee, also ein cooler Film, der spielt halt hier zur bürgerlichen, also kurz nach der bürgerlichen Revolution in China, also nach 1912, damit man den zeitlich auch so ein bisschen einsortieren kann. Man ist hier vor allem draußen unterwegs oder halt in so. Für mich sieht da ja selbst ein Wohnzimmer aus wie eine Tempelanlage, deshalb weiß ich es nicht so genau. Komm, wir gehen essen. Sind die jetzt im Restaurant oder sind die im Tempel? Ne? Komm, wir gehen ins Wohnzimmer. Ah ja, sieht genauso aus. Es ist einfach irgendwie schön, die Kostüme sind toll, es ist alles wertig und ich bin gespannt, wohin mich hier diese Asia-Line noch führen wird. Das ist jetzt der vierte daraus und ich fand sie alle gut. Der war jetzt schon noch besser als der ein oder andere, aber insgesamt scheint mir das gut zu schmecken. So.
Sehr schön. So, ich scharre hier schon seit 3 Wochen mit den Füßen und habe meine geschriebene Rezension zu 28 Years Later The Bone Temple zurückgehalten, weil ich ihn unbedingt mit in die Gazette bringen wollte. Weil ich so viel sei vorab gesagt, hart begeistert bin von diesem Film. 28 Years Later, The Bone Temple. Regie führt diesmal Nia da Costa. Die kennen wir aus dem doch gar nicht so schlechten, sondern ziemlich guten Candyman Remake, Reimagination oder was auch immer man es nennen will. Da hat sie Regie geführt. Und 28 Years Later, The Bone Temple. Ich würde jetzt bei The Bone Temple bleiben, um nicht meine Zunge zu verwursteln. Es sind Back-to-Back-Gedanken. abgedreht worden. Also sprich, in einem Ruckzuck an einem Stück durch. Und The Bone Temple schließt nahtlos an das Ende des ersten Teils an. Den ersten Teil hatte ich gar nicht mit in der Gazette, wenn ich mich recht entsinne. Und da bin ich mir zu 99,9%.
Doch, hattest du.
Hatte ich.
Oh, ja, verdammt. Ich erinnere mich an diese komische Sache, wo du von diesen Fleischpenissen gesprochen hattest.
Ah, oder? Da siehst du. Ja, klar. Das ist dir in Erinnerung geblieben. Interessant.
Ja, das ist das Einzige. Okay,
gut. Die gibt's auch hier in dem Film. Aber gut, der Film schließt nahtlos an das Ende des ersten Teils an. Der junge Spike, wieder gespielt von Alfie Williams, gerät in die Fänge religiöser Fanatiker, die sich selbst als die Jimmys bezeichnen und unter der Führung des charismatischen, aber wirklich extrem skrupellosen Sir Jimmy Crystal, gespielt von Jack O'Connell, stehen, welcher von sich selbst behauptet, der Sohn Satans zu sein. Und um Teil dieser Gesellschaft zu werden, muss Spike so ein Initiationsritus überstehen. Also da gibt es auch kein Ja oder Nein. Er muss es machen und das beinhaltet, dass er einen Kampf gegen einen ihrer überleben muss. Und das ist ein relativ früher Moment in dem Film, nämlich direkt zu Beginn, der sehr deutlich macht, dass es hier im Grunde genommen nur noch ums Überleben geht und nicht mehr ums Überleben gegen Infizierte, sondern dieser Film zeigt sehr früh auf, dass wir hier so einen moralischen Verfall auch der Überlebenden miterleben. Das fand ich sehr, sehr interessant. Parallel dazu begleiten wir auch wieder den ganzen Film über die Arbeit von Dr. Ian Kelsen. Natürlich wieder Ralph Fiennes, der in diesem titelgebenden Bone-Tempel, also dieses Konstrukt gebaut aus menschlichen Knochen, an einer möglichen Heilung dieses Rage-Virus, wie es ja so im Original heißt, arbeitet. Und immer wieder begegnet er, und das ist der mit dem riesen Fleischpenis aus dem ersten Teil, diesem Alpha-Männchen, welches er Samson tauft. Und immer öfter zeigt Samson aber auch Züge von, oberflächlicher Menschlichkeit, also Reaktionen teilweise nur. Und da macht der Film ein ganz, ganz schönes Kapitel auf, denn was deutet eigentlich Heilung in einer Welt, in der im Grunde genommen nur noch Gewalt regiert. Und diese Thematik zieht sich so unterschwellig durch den gesamten Film. Ja, der Film ist, wie ich finde, sehr viel, viel düsterer als sein Vorgänger noch und spinnt das sehr, sehr konsequent weiter, beziehungsweise verlagert den Fokus viel stärker auf die Frage, was nach Jahrzehnten permanenter Gewalt durch diese ganzen Infizierten überhaupt noch von Menschlichkeit übrig bleiben kann. Das fand ich sehr interessant. Und Nia Da Costa entzieht das Ganze erstaunlich konsequent, sehr, sehr atmosphärisch. Danny Boyle, der hat ja sehr viel auf Energie gesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Begrifflichkeit ist, aber es war sehr, sehr dynamisch. Es war sehr hektisch, auch schon wie bei 28 Days Later. Und Nia Da Costa, die agiert hier bedeutend kontrollierter, fast schon ruhig. Wobei das nicht ruhig ist, was wir hier sehen. Und dieses postapokalyptische England, was wir hier sehen, wir bewegen uns ja nur auf dem Land. Ne? Das ist zerfallen, das wirkt schon fast irgendwie wie im Mittelalter. Das ist richtig schön. Die Schauplätze, gerade um diesen Bone-Tempel herum, der hat schon fast eine albtraumhafte Wirkung. Diese Berge aus Knochen, irgendwelche improvisierten medizinischen Anlagen, das hat schon fast eine spirituelle Wirkung. Und dann haben wir eben Ralph Fiennes hier und der dreht völlig frei. Das macht so hart Spaß. Ja, sein Dr. Kelsen, der irgendwie sich so irgendwie an diese Wissenschaft und Vernunft klammert, obwohl im Grunde genommen die Welt um ihn herum komplett jegliche Rationalität verloren hat. Ja, der spielt das mit so einer wunderbaren, beruhigenden Art. Nicht wunderbar ruhig, sondern mit einer wunderbar beruhigenden Art. Das macht wunderbar Spaß. Was mich ein wenig, also ich will nicht sagen irritiert hat, aber überrascht hat, ist die Gewalt in diesem Film. Denn wenn es hier zu Gewaltausbrüchen kommt, ist das in 99,9% ausgehend von Menschen und so heftig. Wir sehen in Nahaufnahme, wie irgendwie Fingern aus Augenhöhlen gepult werden. Es werden Familien bei lebendigem Leibe gehäutet. Das ist in seiner Direktheit verbunden mit dem Sadismus, der hier gezeigt wird. Schon, also ich habe gedacht, so ey, vor ein paar Jahren wäre das ein klassischer 131er-Kandidat gewesen. Also das, insbesondere aufgrund des Sadismus, den diese Satansjünger hier auch an den Tag legen, das ist schon.
Naja, aber Terrifier hat ja gezeigt, dass sowas mittlerweile einfach und Vogue ist. Mhm. So, ne, wieder. Mhm.
Aber so, was der Film eben macht, der verarbeitet eben auch so Themen, ne, so aktuelle Themen. Und das zeichnet ja so bis jetzt auf 20, wie hieß der zweite Teil? 29
Weeks.
Days? Weeks later. Ich finde so, diese Serie zeichnet ganz gut aus, dass die so aktuelle Themen gut verarbeitet. Hier in dem Fall haben wir so Gruppenradikalisierung oder irgendwelche fanatischen Ideologien oder eben so eine Zugehörigkeit zu irgendeiner Gesellschaft. Das schwingt auch hier so konstant mit, ohne dass sich das einen irgendwie so arg aufzuzwingen versucht. Man muss aber sagen, dass hier die Verbindung, und das will ich nochmal ganz, ganz klar hervorheben, und da muss ich so ein bisschen spoilern, aber ich habe hier gesessen und das war mein Highlight seit langem bei einem Film. Ja. Der Film schafft eine tolle Verbindung zwischen Film und Musik. Wir haben zwei Szenen. Einmal, ich habe noch nie in einem Film jemanden tanzen sehen zu Duran Durans Ordinary World mit einem Zombie oder mit einem Infizierten zusammen. Und am Ende haben wir Ralph Fiennes als vermeintlichen Belzebub, also den Teufel persönlich, der zu Iron Maidens 666 Number of the Beast rot beschmiert wie so ein Derwicht durch diesen Bone-Tempel fegt und dabei mitsingt auch noch. Und das mag völlig gaga klingen, funktioniert aber ganz toll und schadet auch dieser ganzen Seriosität dieses oder Ernsthaftigkeit dieses Films überhaupt nicht. Das ist alles, ich mag nicht so richtig das zu sagen, aber es ist alles frisch und es macht unfassbar viel Spaß. Es ist am Ende eine richtig starke, deutlich düstere Fortsetzung zu 28 Years Later, die viel auf Atmosphäre setzt, die viel mit moralischen Konflikten kämpft, die wunderschön fotografiert ist, dieses schottischen Highlands, wo die sich da bewegen, diese endlosen Weiten, sehr konsequent, stellenweise überaus brutal, erstaunlich dichter und unangenehmer Beitrag zum Thema, ich weiß nicht, zum Thema Menschlichkeit, aber es ist ein Film, der hat mir so viel Spaß gemacht. Also kann ich dir nur ans Herz legen.
Ja, wie gesagt, ich bin da ja irgendwie so durch diesen furchtbaren zweiten Teil sehr gespalten und halt auch durch dieses ästhetische Problem, was ich deutlich mittlerweile mit dem ersten habe. Gut, der Vorteil ist jetzt bei den neuen Filmen, es sind ja wirklich wahnsinnig viele Jahre dazwischen und dieser neue
Fast
und der
28.
ganz neue. Genau, ja, eben, sind es ja in Wirklichkeit auch. Ne, ja. Ja. Und dieser neue und der ganz neue, sie sind ja im Grunde unabhängig von den anderen beiden zu betrachten. Also es ist ja nichts, wo du jetzt sagst,
kannst du komplett unabhängig voneinander betrachten. Du kannst rein theoretisch auch The Bone Temple unabhängig von 28 Years Later schauen. Ja, irgendwie. Dann.
Aber auch zu dem anderen habe ich ja auch nichts Negatives groß gehört. Also der vorherige, der ist ja auch recht gut angekommen so. Ne? Das war jetzt nicht so,
hat riesen Kritiken gehabt und irgendwie auch Vorab-Reviews waren super und ist komplett gefloppt an der Kinokasse.
Ja. Ja gut, das ist halt, war auch ein 18er Kinokasse, oder?
Ja, 18er, ja. R-rated und fett 18er. Also.
Ja, ist halt immer schwierig, dann sowas.
War der davor aber auch, ne? Und jetzt schützt ein bisschen das Schwebe, es war ja als Trilogie angelegt, als neue Trilogie, ob da jetzt nochmal der dritte Teil kommt, steht in Frage, aber ja, ich bin jetzt mit den zwei Teilen, die da rausgekommen sind, sehr, sehr happy, insbesondere hier mit eben The Bone Temple. Der macht so viel Spaß. Also ja, bin mal gespannt, was du von dem sagst, wenn du den mal schaust.
Ja, Iron Maiden haben mich überzeugt. Ja, ich habe mir gestern Abend, nee, vorgestern war es, nachdem ich irgendwie so ein bisschen, ich hatte im Moment so ein paar Mal ins Klo gegriffen und war auch nicht so in Filmlaune, irgendwie, wenn das Wetter schön wird, irgendwie. Und naja, aber ich habe ja auch, wir hatten mal darüber gesprochen, weil du das auch mal bemerkt hast, sehr richtig, dass ich auf Wetter und so reagiere und da dementsprechend meine Filmwahl sich auch so ein bisschen gestaltet. Ich habe das mittlerweile ein bisschen erweitert. Also ich gucke mir auch im Western gern mal im Winter an, um halt einfach mich visuell zu wärmen. Aber im Sommer habe ich irgendwie immer den Hang auf Tierhorror. Und bei Tierhorror ist es sogar fast immer so, dass man irgendwie immer irgendwas Sommerliches hat. Es gibt relativ selten Wintertierhorror, sondern es ist irgendwie alles immer sehr sommerlich. Selbst der Weiße Hai ist doch ein Sommerfilm, auch wenn er nur am Meer spielt oder gerade deswegen. So, ne? Reptilien, Schlangenhorror, all das ist irgendwie immer alles mit Sommer verbunden. So wie auch Squirm Invasion der Bestien. Ja, USA 1976, Regie Jeff Lieberman. Jeff Lieberman kennen wir von dem wunderbaren Blue Sunshine, ja, damit wir den hier nochmal droppen können, weil der irgendwie immer zu selten erwähnt wird.
Du hast in der letzten Folge schon droppen gesagt.
Ja, man wird halt irgendwann, wird man infiziert.
Du hippes Stück. Ist mir gerade nur aufgefallen. Ich wollte dich nicht aus dem Tritt bringen. Alles gut, ja, das auch.
Ja, genau. Ein kleines Nest in Georgia wird nach einem Gewittersturm von Würmern angegriffen, die sich durch die Blitzeinschläge aus dem Boden an die Erdoberfläche gebuddelt haben, um Menschenfleisch zu fressen. Mick, angereist aus New York, macht als erstes Bekanntschaft mit den Würmern, aber dem Fremden glaubt natürlich niemand. Ja, klingt ein bisschen komisch, ist ja so ein bisschen vage Inhaltsangabe. Hier ist es genau das Gegenteil, hier habe ich mich kurz gefasst, weil es tatsächlich in dem Film mal kein Fest gibt, kein Bürgermeister, der unbedingt will, dass die Tourismusbranche nicht irgendwie brach liegt. Es ist alles sehr, sehr reduziert auf ein paar Figuren. Diese sind aber alle sehr unangenehm und sehr problembehaftet. So, das ist das, was Squirm schon mal auszeichnet. Wir haben am Anfang in den Credits da, oder kurz vor den Credits, haben wir einen Einführungstext, wo einem erklärt wird, was hier passiert ist mit dem Unwetter und dass dann halt dieses merkwürdige Phänomen zustande gekommen ist, von dem der Film im Grunde jetzt berichten will. Und dann sehen wir während der Credits-Szene, sehen wir dann halt im Grunde dieses Unwetter und wir machen auch schon Bekanntschaft mit den Würmern, die sich so ein bisschen irgendwie eklig Richtung Kamera bewegen. Und dann schalten wir hier plötzlich in ein sehr sommerliches Setting von Port Wentworth in Georgia. Und ich hatte wirklich das Gefühl, mehrere Male, ich befinde mich direkt am Camp Crystal Lake, beziehungsweise in der Umgebung vom Camp Crystal Lake. Und das ist das, was in Squirm für mich schon mal sowieso sofort funktioniert. Die Kamera, also diese Hitze, es wird, glaube ich, von 34 Grad gesprochen, die im Grunde eingesetzt ist nach dem Unwetter. Das hatten wir ja hier auch schon mal, ne? Wenn man im Sommer irgendwie ein Unwetter hat, danach scheint die Sonne und alles ist super. Und so ist das hier auch. Und die Wälder tendieren schon wieder so in Richtung Herbst. Ich weiß nicht, wie das in Georgia ist. Das ist ja von den Jahreszeiten alles so ein bisschen verrückt jetzt im Gegensatz zu unserer Hemisphäre. Also da ist wahrscheinlich, selbst wenn da schon irgendwie die Bäume den Herbst tragen, 34 Grad immer noch nicht ungewöhnlich gewesen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls bringt das Wetter hier eine unheimliche Atmosphäre mit rein. Also der Film lebt richtig davon. Und dann haben wir hier diese Familie, so eine Mutter, die so eine psychisch kranke Mutter, die mit ihren beiden Töchtern auf einer Farm lebt, die auch beide irgendwie leichten Schaden haben. Die beiden sind aber mehr oder weniger die Hauptfiguren mit unserem Mick, der aus New York kommt und quasi in diesem Kaff so der, ja, der Sonderling ist, ne? Wie man das so kennt. So, du kommst so als Fremder irgendwo rein, gehst irgendwo in so einen Diner, da sitzt der Sheriff, einer der ekelhaftesten Sheriffe, die mir je in einem Film begegnet sind. Wirklich, ist wirklich ekelerregend. Die ganze Zeit, also der versucht auch gar nicht nett zu sein, ist einfach ein Bastard. So, und dann bestellt er sich hier so einen komischen Eiershake mit Milch. Die Bardame ist schon so total verwirrt, weil, ja, kennen wir nicht hier so. Aber macht sie ihm und dann nimmt er einen kräftigen Schluck und hat plötzlich so einen Wurm im Mund, weil die Würmer sich schon mittlerweile überall reinschlängeln in die Substanzen, so. Und ihm glaubt natürlich keiner, dann wird behauptet, er hätte den Wurm da absichtlich reingetan. Also im Grunde hat man so einen kleinen Kosmos von Leuten, die irgendwie gar nicht wollen, dass einer von außen reinkommt. Und im Kosmos selber sind die aber auch totale Widerlinge. Und das macht den Film so ein bisschen schwierig. Hier ist eigentlich keiner, den man gerne hat. Außer Mick, der ist irgendwie ganz nett noch. Aber alle anderen machen einen nervös. Und das ist interessant, weil sich der Film lange Zeit mit diesen Figuren irgendwie beschäftigt und immer so ein bisschen Wurmterror andeutet, den aber erstmal lange Zeit gar nicht richtig auslebt und dann schlagartig quasi einsetzt. Und dann haben wir hier unseren Rick Baker, unsere kleine Legende in Sachen, was heißt kleine, eine große Legende in Sachen Make-up und Special-Effekte und sowas. Und der hat hier wirklich teilweise richtig ekelhafte Wurm-Szenen kreiert, ja, wo die Würmer so unter der Haut kriechen und teilweise aus der Haut raushängen. Und das ist schon echt eklig. Ich habe jetzt kein Problem mit Würmern an sich, aber das ist einfach eklig gemacht, ja. Und für diese Würmer, um die darzustellen, also man hat halt hier auch mit echten Würmern gearbeitet, mit Sandwürmern und mit einer anderen Wurmart, die hat man sich tausendfach ankarren lassen und hat sie bewegt, indem man sie unter Strom gesetzt hat, ja, weil sie sich dann dementsprechend so geschlängelt haben und in die Bahnen bewegt haben. Ich möchte nicht weiter drüber nachdenken, aber gut, vielleicht ist es jetzt auch nicht so schlimm gewesen für die, ich weiß es nicht. Und um das Ganze noch drastischer zu gestalten, hat man auch noch ein paar hunderttausend Gummiwürmer mit reingemixt. Also man hat hier auf jeden Fall eine Auswahl an unterschiedlichen Würmern. Der Film ist dann auch sehr düster gegen Ende. Es wimmert und winselt überall. So, das ist so, es ist so echt komisch. Also der Film, der arbeitet so mit so vielen unterschiedlichen Dingen, um einem ein Unwohlsein zu verpassen, ohne sich jetzt so diesem üblichen Tierterror-Elementen zu bedienen. Wie gesagt, so dieses Fest ist weg oder irgendwie so. Also auch die Erklärung finde ich ist super. Das schlägt, ich meine, das ist natürlich irgendwie gaga, aber es ist einfach mal keine atomare Geschichte oder das ist keine Tablettenfirma, die irgendwie Abwasser da reinlässt und die Tiere werden böse oder so. Es ist einfach im Grunde die Natur, da schlägt der Blitz ein und irgendwie ist alles ungünstig und die Würmer fangen an, bösartig zu werden und ich habe gelesen, Tarantino ist totaler Fan von dem Film und aber auch Brian De Palma hat den auch unter seine Lieblingstierhorrorfilme der 70er reingesetzt. So.
Ja.
Okay. Und er kriegt teilweise aber gar keine guten Kritiken. Ich glaube, der ist nicht mal bei 5 und bei der IMDb oder so. Kann ich nicht verstehen. Vielleicht liegt es daran, dass man sich halt wirklich sehr lange Zeit eben nicht so sehr auf den Tierhorror konzentriert oder den nicht zeigt, sondern eher diese bizarren Figuren hier.
Ich verwechseln den Film ja immer mit Slugs. Ich werfe die immer durcheinander.
Ja, das kann man auch schnell. Aber ja. Slugs ist auf jeden Fall der Film, der sich dann doch mehr auf die Horror Tiere. Und Tiere legt, konzentriert. Ne? Ja.
Ich habe die auch super lange nicht mehr gesehen. Vielleicht war es auch Slugs. Aber von daher muss ich auch, der steht hier irgendwo im Regal. Ich glaube, gar nicht so weit entfernt von mir.
Ja, zuletzt ist er ja in der Creatures Collection gekommen bei PlayOn. Ne? Aber ich weiß nicht, wo er vorher war. Bestimmt 88 oder sowas, ne? Könnte ich mir gut vorstellen.
Ich weiß gar nicht. Ich müsste tatsächlich im Regal nachschauen. Ich habe den so lange nicht mehr gesehen. Und vielleicht war es auch das letzte Mal Slugs und nicht der.
Ja, erwähnenswert wäre vielleicht noch das.
Aber das Poster ist super.
Ja, total. Das ist richtig gut. Das ist wirklich richtig gut. Ja, erwähnenswert wäre es vielleicht noch, dass Bernard Herrmann den Score komponiert hat. Der ist allerdings kurz vorher gestorben. Genau. Und dann
Nein. Aber da muss ich aber wieder, also ich kenne die Geschichte, dass Bernard Herrmann, ja, irgendwie einen Tag nach Vollendung vom Taxi Driver Soundtrack gestorben ist.
Wann war denn Taxi Driver?
Boah, war das 79? 76?
Ich guck mal rein.
76 war Taxi Driver.
Ja, der hier auch. Da passt es doch.
Ja, passt das doch.
Er hat komponiert, dann ist er gestorben, statt aufzunehmen. Ja. Vielleicht vor oder nach Taxi Driver. Ich meine, so.
Man teilt so. Sich den Tod vielleicht.
Ja. Jedenfalls hat dann Robert Price die Komposition übernommen.
Also gut, das macht ja Sinn. Das macht
Sinn, genau.
Genau, weil Taxi Driver hat er wohl irgendwie so einen Tag vor seinem Tod vollendet, den Score.
Ja, ah, also krass.
Hat er abgegeben. Ne?
Ja, okay. Jedenfalls wäre es interessant gewesen, wie der Score geklungen hätte er ihn gemacht, weil Robert Price klingt hier schon sehr experimentell. Also es ist ein echt guter Score, der so ein bisschen in Richtung, ich will nicht sagen TCM geht, aber TCM war ja auch sehr experimentell, so mit diesen Töpfen und diesen komischen sonderbaren Geräuschen und sowas ähnliches ist hier in Squirm auch drin. Also Squirm hat durchaus auf jeden Fall verstörende Momente und da zieht er halt auf jeden Fall ganz viel Atmosphäre und er hat halt diesen Ekelfaktor. Also Leute, die jetzt Würmer nicht mögen, die werden bei dem Film auf jeden Fall auf ihre Ekelkosten kommen. Das sei versprochen.
Ich habe nicht so das Riesenthema mit Würmern, von daher.
Nee, ich auch nicht.
Ja. So, ich habe einen Blindkauf gemacht, irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe einen Blindkauf gemacht von einem Film, der mir bis dato null was gesagt hat, der aber dann in UK, wo er eine UHD-Premiere gefeiert hat, relativ gehypt wurde, irgendwie so, hier und relativ schnell ausverkauft wurde. Und dachte ich so, komm, jetzt mal hier. Check bestellt. Und wir reden hier von The Stuntman aus dem Jahr 1980 von Richard Rush, der hier in Deutschland wohl hieß, der lange Tod des Stuntman Cameron. Und das war, so viel sei schon mal direkt vorab gesagt, ein ganz, ganz toller Blindkauf. Denn es ist ein Film, den man kaum vorhersehen kann. Der beginnt wie so ein gewöhnlicher Thriller, entwickelt sich dann so relativ schnell zu einer, ja, fast absurden, sehr faszinierenden, teilweise fast surrealen Reise durch die Welt des Filmemachens, ist aber auch gleichzeitig ein Film über Manipulation, Identität und Menschen, die irgendwann selbst nicht mehr wissen, was Realität und was Inszenierung ist. Aber im, ja, zur Story. Im Mittelpunkt steht Cameron, der wird gespielt von Steve Welsbeck. Der hat in Life Force von Toby Hooper eine Hauptrolle gespielt oder auch in dem von dir vor gar nicht mal so wahnsinnig langer Zeit erwähnten, ich weiß aber gar nicht, ob es in der Gazette war, Helter Skelter, die Nacht der langen Messer von 76.
Ja, der auch einfach verschollen ist irgendwie. Ne?
Genau, da hat er mitgemacht und in dem von mir vor kurzem erwähnten Insel der Verdammten, Bloodcamp Thatcher. Von Brian Trenchard Smith, den hatte ich im Australien-Special, diesem kleinen, was ich mir mitgebracht hatte, vorgestellt. Und der spielt hier so einen psychisch ziemlich angeschlagenen Vietnam-Veteran, der nach dem Zwischenfall mit der Polizei auf der Flucht ist. Wir wissen nicht, wieso, was da vorgefallen ist, wir wissen nicht, wieso die Polizei ihn jagt. Und während seiner Flucht landet er zufällig auf einem Filmset, auf dem gerade so ein Zweiter Weltkriegsfilm gedreht wird. Und dort beobachtet Cameron, also der ist Außendreh auf so einer Brücke, ne, wo gerade irgendwie so ein Stuntman mit so einem Auto irgendwie die Brücke runterrast. Und das beobachtet Cameron, spricht noch kurz mit dem Stuntman, bevor der die Brücke runterrauscht, ja. Und der Stuntman kommt bei dieser Aktion ums Leben. Und es bleibt nicht so ganz unerkannt, dass er irgendwie offensichtlich auf der Flucht ist. Zumindest nicht von dem Regisseur. Doch anstatt Cameron an die Polizei auszuliefern, erkennt irgendwie so dieser exzentrische Regisseur Eli Cross, gespielt von Peter O'Toole, sofort gewisses Potenzial in Cameron und engagiert ihn kurzerhand als Ersatz für den verstorbenen Stuntman. Und von diesem Moment an wird Cameron immer tiefer Tag für Tag in so eine ganz bizarre Parallelwelt hineingezogen. Tagsüber dreht er eben all diese gefährlichen Stunts, springt von Gebäuden, fährt irgendwie durch Feuerbälle durch oder muss irgendwelche gefährlichen Autostunts machen, während er gleichzeitig aber auch zunehmend paranoider wird. Denn Cameron beginnt irgendwie so langsam an zu glauben, dass der Tod seines Vorgängers vielleicht gar kein Unfall war. Und gleichzeitig sehen wir, wie der Regisseur Eli Cross ihn permanent manipuliert. Das kann mal irgendwie so auf der väterlichen Tour sein, mal wie so ein Puppenspieler, der alle Menschen um sich herum, die Figuren quasi in seinem eigenen Film behandelt. Und das ist super interessant, denn besonders interessant dabei ist, wie der Film diese ständig zwischen Realität und Filmkulisse das Ganze so ein Stück weit verschwimmen lässt. Also Cameron bewegt sich.
Das klingt auch super.
Also, ja, ist super, ist wirklich super.
Und der Cameron Peter bewegt, O'Toole kann das ja auch, ne?
Also der ist ein Maniac, der Typ. Ja. Das ist so geil. Also ich finde immer, der kann nur drüber spielen. Als Regisseur passt das super. Ne? Denn unser Cameron, der bewegt sich hier durch diese ganze künstlichen Kriegslandschaften. Also wir haben gefälschte Straßenzüge, wir haben diese ganzen inszenierten Katastrophen und unser eigenes Leben wird irgendwie immer chaotischer. Und man weiß irgendwie so als Zuschauer irgendwann gar nicht mehr irgendwie, was ist echt oder Teil von der Inszenierung. Das ist sehr verschwimmend hier in diesem Film. Und das erzeugt eine unfassbare Spannung. Ja. Peter O'Toole, der ist dabei schlicht sensationell, denn der ist, also A ist ja charmant, also Peter O'Toole ist sowieso erstmal irgendwie von Geburt aus charmant, glaube ich, aber der ist eben auch so manipulativer, größenwahnsinniger, aber zugleich unfassbar charismatischer Drecksack hier in diesem Film. Der ist so ein Regisseur, der komplett in seiner eigenen Welt lebt, der auch Menschen emotional auseinanderzunehmen weiß und da irgendwie schon fast künstlerische Schönheit drin findet, glaube ich. Also der spielt diese Figur mit so viel Energie und Eleganz, ich habe den gesehen und das hat mich elektrisiert. Das ist wirklich ein Wahnsinniger, dieser Typ.
Mir sagt das auch irgendwas, irgendwie The Stuntman, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das vielleicht auch ein Film, den Tarantino irgendwie mal erwähnt hat oder irgendwie, oder ist er jetzt gerade erst erschienen, dass er in meinem Feed irgendwo.
Null, mir hat das null was gesagt. Mir hat das null was gesagt. Es gibt dieses neue Label von, ist es Indicator? Ich hatte ja hier diesen New York-Film mit. Habe ich den Namen auch schon wieder vergessen, das ist ja shame on me. Auf Transmission heißt das Label auf jeden Fall. Und die haben diesen Film angekündigt, ja, und ich habe den Newsfeed von denen bei Facebook abonniert und die Leute so, oh, endlich, hier und da, UHD, mein Gott. Und ich dachte so, komm, ey, bestellst du. Und die war irgendwie auch einen halben Tag später, oder einen Tag später war die ausverkauft, die UHD.
Okay,
in UK. Ja, also zurück zum Film. Steve Wales Back als hier unser Cameron, als unser Behilfs-Stuntman, der ist das ist super. Der ist das Gegenstück zum souveränen Peter O'Toole als Regisseur wie Eli Cross. Der ist nervös, der ist impulsiv, der ist irgendwie immer kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Der ist eben nicht so der typische Held. Funktioniert als Figur, aber ganz, ganz wunderbar. Man spürt eben so, der ist so auch so ein, der ist ein Hübscher, ne? Aber man spürt eben auch so eine Unsicherheit, eine Angst. Und auch Angst davor, vielleicht wieder manipuliert zu werden. Und das macht der Film sehr geschickt, denn wir erfahren bis kurz vor Ende nicht, wieso Cameron überhaupt von der Polizei gesucht wird. Und das bringt eine enorme Spannung rein. Visuell ist das super. Kameraarbeit von Mario Tosi, die ist super. Wir haben eine tolle Hollywood-Ästhetik. Wir haben tolle Action-Sequenzen. Wir haben traumartige Bilder. Das ist eben wie eine Big-Hollywood-Produktion aufgebaut mit ganz viel Energie, Explosionen. Wir haben überall Kräne, Statisten, künstliche Häuserfassaden. Das ist natürlich auch ein Thema, was gefällig ist, ne? Weil man muss da nichts faken. Man ist ja eh auf
der. Ich wollte gerade sagen, sehr praktisch, ne?
Ja, genau, genau. Und das ist die große Stärke von diesem Film. Der Score von Dominic Frontier ist super. Ich habe mich mal ein bisschen belesen zu der Entstehungsgeschichte. Richard Rush, der Regisseur, hat wohl jahrelang darum gekämpft, dieses Projekt irgendwie umzusetzen. Aber die Studios haben das Ding immer für zu seltsam und kaum vermarktbar gehalten. Und das ist, glaube ich, so das größte, eine große Stärke von dem Film. Das ist Autorenkino. Das ist eigentlich 70er Jahre Autorenkino, was ich schon mal das eine oder andere Mal hier erwähnt habe. Also sprich New Hollywood. Am Ende ist The Stuntman, glaube ich, damals für 5 Oscars nominiert worden. Hat keinen bekommen. Ist auch Wump. Ist ein Film, der mehr Drama ist als Thriller, aber ja, es ist ein Film über das Kino selbst, über Manipulation, über Illusion. Irgendwie super, super unterhaltsamer und sehr intelligenter und auch strückenweise irgendwie so ein schöner, verrückter Film, der, ja, wenn man wieder bewiesen hat, irgendwie Blindkauf muss auch mal sein. Also ich habe super viel Spaß gehabt bei dem Film.
Ja, das klingt auch echt gut. Von daher werde ich mal die Augen aufhalten, ob da auch vielleicht mal was hier kommt. Wenn er ja eh hier damals erschienen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit. Klingt so ein bisschen nach einem PDAX-Titel.
Ja, ne? Stimmt. Der lange tote Stuntman Cameron. Das stimmt
allerdings. Ja, bringen ja oft so viele Filme in letzter Zeit, wo ich denke, noch nie gehört. Aber wird dann gekauft, weil im Moment ist der Trend PDAX und der Blu-ray-Trend, der setzt langsam ein. Und ja, das darf doch belohnt werden.
Das muss auch unterstützt werden, vor allen Dingen.
Richtig. So. Okay, ja, das war's heute.
Das war's.
Von daher würde ich sagen, nächste Woche geht es. Weiß ich gar nicht. Sehen wir dann.
Bis bald. Ja, sehen wir dann. Nicht. Wir haben noch ein bisschen was im Petto. Aber wir schauen, was wir im Petto haben, müssen wir nochmal gucken.
Genau. Okay, dann bis dann.
Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ciao.